Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur 36. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Es geht los, die Bundesliga startet in die neue Saison 2024-25 und das sind die Spiele der oberösterreichischen Vereine für die erste Runde. Der LASK muss zum TSV Hartberg. Am Samstag um 17 Uhr ist Anstoß. Der FC Blau-Weiß Linz empfängt am Sonntag die Wiener Austria ebenfalls um 17 Uhr. Und in der zweiten Liga, da nimmt die SV Ried wieder Anlauf auf das erklärte Vereinsziel, Aufstieg in die Bundesliga. Die Innviertler sind dann am Freitag schon zu Gast beim SV Stripfing. Und über all das spreche ich heute mit Raphael Watzinger, Sportredakteur und ausgewiesener Fußballexperte. Hallo Raphael.
Servus.
Ja, es hat sich so einiges getan jetzt im Sommer. Beginnen wir beim FC Blau-Weiß Linz. Was wünscht sich denn der Verein jetzt zum zweiten Bundesliga-Jahr nach dem Aufstieg?
Ja, der Wunsch ist ganz klar, wie im ersten Jahr auch. Ziel ist und bleibt der Klassenhalt und alles andere wäre auch vermessen, dass man da irgendwie von mehr träumt.
Ja, du hast es gesagt, Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt, aber es soll dieses zweite Jahr nicht mehr so schwierig werden, wie es das erste war, Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblinger.
Ich denke aber, dass wir schon ein sehr schwieriges erstes Bundesliga-Jahr gehabt haben, haben jetzt genügend Zeit gehabt, unsere Erkenntnisse jetzt umzusetzen in der Transferphase. Ich denke, das ist ganz gut gelungen. Ich denke, dass wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, jetzt auch ganz gut nutzen können in der neuen Saison. Deswegen hoffe ich auf ein besseres zweites Jahr, aber wir wissen, dass wir wieder gefordert sind, dass wir die Liga halten, weil einfach alle Vereine gut aufgestellt sind. Und es wird natürlich wieder schwierig, aber ich denke schon, dass wir gut vorbereitet sind.
Ja, gut vorbereitet. Wir sehen hier auch das neue Auswärtstrikot, das jetzt vorgestellt wurde am Linzer Hauptplatz. Raphael, was ist denn sonst noch neu? Da gibt es ja einen Neuzugang bzw. einen Rückkehrer, der da jetzt besonders im Rampenlicht stehen wird.
Ja, der Thomas Greuginger, der war definitiv, sage ich mal, der Königstransfer der Blau-Weiß in der abgelaufenen Transferzeit. Aber ich finde, man kann sich auch von den anderen Spielern etwas erwarten. Es sind spannende Spieler dabei, durchgehend mit Bundesliga-Erfahrung. Das war auch dem Trainer sehr wichtig. Also, wie es mir vermittelt wurde, ist Erfahrung war der eine Teil und Schnelligkeit oder Geschwindigkeit und Dynamik der zweite Teil, die abgedeckt werden sollten bei den Transfers. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, auch mit einem Alexander Schmidt vorne und die restlichen Neuzugänge, das macht schon Lust auf mehr.
Ja, sprechen wir noch über Schmidt und die anderen Neuzugänge. Davor noch kurz zu Greuginger. Scheiblinger hat gesagt, er soll Blau-Weiß besser machen. Gekommen ist er als Ersatz jetzt für Tobias Koch. Glaubst du, dass er Blau-Weiß Linz da relativ schnell helfen wird können?
Von dem gehe ich aus. Ich meine, er hat die Erfahrung von gefühlt 300 Bundesligaspielen in den Beinen, hat jetzt auch schon ein bisschen eine Auslandserfahrung mitgenommen und ich kann da zum Beispiel einige Rufe nicht ganz verstehen, die sagen, ja, was wollen wir mit dem? Also einen besseren, ablösefreien Österreicher, den Blau-Weiß bekommen kann, ich wüsste nicht viele.
Ja, und jetzt kommt er zurück, fühlt sich da sicher wohl bei Blau-Weiß Linz. Und da gibt es eben noch einen anderen, einen sehr guten für die Offensive. Alexander Schmidt ist gekommen, eben von der Wien Austria, jetzt der erste Gegner in der Bundesliga. Ist der aus deiner Sicht jetzt eine Variante mit Ronny Waldo? Soll er eher da hinter ihm ein Backup sein? Wie ist denn seine Rolle ungefähr?
Ja, wer Ronny Waldo kennt, der weiß, wie alt Ronny Waldo ist. Und ja, da wird man jetzt früher oder später mal einen Stürmer brauchen, der ihn gleichwertig ersetzen kann. Stefan Feiertag hat das in seiner ersten Bundesliga-Saison leider noch nicht so geschafft. Und Alexander Schmidt ist sicher eine zusätzliche Alternative. Dass sie beide gemeinsam auf dem Platz stehen, kann vielleicht einmal passieren, aber glaube ich eher nicht.
Schauen wir dann noch auf die möglichen Aufstellungen. Aber bei Schmidt kann man, glaube ich, sagen, er hat eine gute Bilanz aufzuweisen. Ein guter Impuls für die blau-weiße Offensive.
Das ist auch ein typischer Blau-Weiß-Transfer. Blau-Weiß wird keinen Stürmer finden, der dir 15 Tore garantiert. Weil wenn es da einen Stürmer gibt, dann geht er nicht zu Blau-Weiß. Ja. Schmidt hat schon bewiesen in der Bundesliga bei St. Pölten, da hat er ein richtig gutes Jahr. War jetzt bei der Austria auch nicht so schlecht. Beim LASK hat es nicht so funktioniert. Aber das sind die Spieler, die Blau-Weiß holen kann. Und ich glaube, wenn sie ihn hinbekommen, man hört immer wieder, früher hat es da immer das ein oder andere Problem bei Alex Schmidt gegeben, dass er ein bisschen überschätzt an die Sache herangegangen ist. Ich glaube, er ist auch mittlerweile geläutert in einem guten Alter. Und wenn Blau-Weiß das hinbekommt, dann kann das gut funktionieren.
Ja, auch in der Verteidigung hat man sich verstärkt. Der Brasilianer Anderson gekommen von Austria Lustenau, Martin Moormann von Rapid und Lukas Ibertsberger von Red Bull Salzburg. Da hast du noch spekuliert vor einigen Wochen, der könnte einen Pirkel ersetzen. Dann hat er verlängert, Simon Pirkel. Welche Rolle wird der Ibertsberger jetzt spielen oder ist der Pirkel dennoch eher erste Wahl?
Schwierig zu sagen. Was man nach der Vorbereitung von Blau-Weiß sagen kann, ist, dass sie an mehreren Systemen getüftelt haben. Sie haben Viererkette probiert und Dreierkette gespielt, wie sie auch schon im Vorjahr oft gespielt haben. Sie wollen ein bisschen variantenreicher spielen und danach wird es auch gehen. Ich glaube, der Ibertsberger wird, wenn mit Dreierkette gespielt wird, ist er prädestiniert für die linke Außenbahn im Mittelfeld. Er kann auch Viererkette spielen, aber da wäre vielleicht der defensiv sichere Simon Pirkel wieder besser. Wird man sehen dann. Werden sicher beide genügend Einsatzzeit bekommen.
Bei Oliver Wehling, der von Osnabrück gekommen ist, hast du von einem Mysterium berichtet. Was ist da genau los?
Ja, dieses Mysterium ist bis jetzt immer noch nicht ganz aufgelöst. Er wurde durchgecheckt im Krankenhaus mehrmals. Er klagt ein bisschen über den Kontrollverlust eines Beines. Ist immer noch nicht so richtig im Training, hat immer noch Probleme. Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass das sich in der Herbstsaison bessert. Jetzt ist er sicher noch keine Alternative für den Kader.
Hoffen wir da auf gute Besserung. Und jetzt kommt es jedenfalls am Sonntag dann zum ersten Saisonspiel. Zu Hause gegen die Wiener Austria. Und für Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblin ist das auf jeden Fall ein sehr spezielles, weil er ist ja im Sommer als Austria-Trainer sehr hoch im Kurs gestanden. Wie eng war es denn wirklich?
Ja, es war natürlich schon eng, weil es war schon eine konkrete Anfrage da und es waren sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen von der Austria. War für mich eine Anerkennung meiner Arbeit oder der Arbeit vom Trainerteam im Vorjahr. Letztendlich musste aber alles passen und ich war einfach da bei Blau-Weiß. Einen sehr, sehr guten Verein, wo ich mich sehr wohlfühle, wo ich sehr gerne in die Arbeit gehe, wo einfach eine Mannschaft da ist, mit der ich unglaublich gerne zusammenarbeite. Und deswegen hat man dann einfach mein Bauch gesagt, ich bleibe in Linz und bin auch sehr zufrieden mit der Entscheidung. Auch wenn natürlich die Austria für jeden Trainer wahrscheinlich ein sehr interessanter Verein ist.
Aber abseits dieses Bauchgefühls aus deiner Sicht, was hat denn für Blau-Weiß Linz und gegen die Wiener Austria gesprochen?
Also gegen die Wiener Austria vor allem das, glaube ich, dass sich bei der Austria selber viele nicht sicher waren, ob der Gerald Scheiblin jetzt die unbedingte Wunschlösung ist. Also da hat es so Strömungen gegeben in den Gremien von Sportvorstand Werner, der wollte den Scheibe unbedingt und die andere Seite rund ums Präsidium hätte lieber eine andere Lösung forciert und das hat dann auch der Scheibe, glaube ich, früher oder später dann bei den Endverhandlungen mitbekommen. Da gab es eine Deadline, die ist von der Austria verstrichen worden und dann, ja, wer den Scheibe kennt, der muss trotzdem auch zu 100% hinter einer Sache stehen und hat dann quasi der Austria auch diese Entscheidung abgenommen, indem er vorzeitig gesagt hat, er bleibt bei Blau-Weiß, was ich auch verstehen kann. Er ist Linz, er ist mit dem Club verbunden. Er kann mit Blau-Weiß trotzdem auch noch etwas erreichen. Aber natürlich, wenn ein Verein wie der Wiener Austria anklopft, dann hört man sich das an, das ist ganz normal.
Ja, da geht es sicher auch ums Finanzielle. Jedenfalls freuen sich die Blau-Weiß-Fans, dass er da geblieben ist. Und jetzt schauen wir auf die mögliche Aufstellung, die da Blau-Weiß Linz aufs Feld bringen könnte. Hier jetzt im 4-3-3-System, du hast angesprochen, gäbe auch die Variante als mit der Dreierkette, jedenfalls Schmidt im Tor, Andersson, Maranda, Moormann, Ibertsberger, im Mittelfeld dann Pasic, Briedl, Dobras und für die Offensive Golginger, Roni Waldo und Noss. Die andere Variante wäre dann mit einer Dreierkette.
Genau. Kann man durchrochieren beim 4-3-3, spricht dann im Mittelfeld auch viel dafür, dass der Christian Dobras startet, hat er auch jetzt am Ende der Frühjahrssaison oft gemacht. Jetzt fehlen noch ein Paul Menser, den muss man natürlich auch auf der Rechnung haben, war verletzt in der Vorbereitung. Es fehlt auch ein Simon Seidel, der hat rechts hinten gespielt in der Vorbereitung, kann aber natürlich auch vorne spielen. Und es fehlt auch der Lucas Dantas, ein weiterer Brasilianer, von dem sich Trainer Scheiblin einiges erwartet. Der war länger auch verletzt jetzt in der Vorbereitung, aber er beschreibt ihn als richtig guten Sechser. Auf den bin ich besonders gespannt.
Ja, wir sind auch gespannt eben dann auf das erste Spiel von Blau-Weiß und damit kommen wir jetzt zum LASK. Da hat ja ein sehr prominenter Neuzugang für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt und wir waren da vor einem Monat beim Trainingsauftakt mit dabei.
Erstens die Frage, war das für Sie ein Wunschspieler und wie groß ist die Vorfreude auch auf ihn?
Ab dem Zeitpunkt, wo der Name vom Jerome das erste Mal aufpoppt ist, war er tatsächlich ein Wunschspieler. Ja. Ich glaube, man hat nicht jederzeit die Gelegenheit, mit einem Spieler zum Zusammenarbeiten, der Champions League erfolgreich war, Weltmeister erfolgreich war und für mich als Trainer auch sehr interessant, unglaubliche Trainer gehabt hat. Und ich hoffe, dass wir da gegenseitig voneinander lernen können.
Jetzt ist es natürlich auch bei uns, wenn ich da reinblicken lasse in Sportredaktionen, so, dass man sich im Wesentlichen mit dem Sportlichen auseinandersetzt. Wie ist das denn dennoch jetzt, wenn es quasi auf einem Nebenschauplatz Geräusche gibt? Wie beeinflusst das den Trainer, wie beeinflusst das den LASK?
So wie ich es bis jetzt mitgekriegt habe, beeinflusst es unsere Arbeit in überhaupt keiner Art und Weise. Und es war, glaube ich, auch bei den Spielern kein großes Thema.
Stören tut gar nichts. Ich freue mich unglaublich auf Herrn. Nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft. Ja, Weltklasse-Spieler. Freut mich, dass er sich entschieden hat für uns und er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen.
Ja, das wird für uns im Training kein Thema sein. Das ist ganz klar. Das ist ein laufendes Verfahren. Wir werden uns dazu auch nicht äußern. Und ich glaube, wir tun auch alle ganz gut daran, vor allem wir als Spieler, dass wir dazu nichts sagen. Und wir werden ihn genauso gut aufnehmen wie jeden anderen auch. Und ja, wollen einfach, dass er das Maximale für sich rausholt und für uns rausholt. Man kann von jedem Spieler was lernen, aber von so einem Spieler, der dann auch die Champions League gewonnen hat, Weltmeister geworden ist, mit meinem Heimatland, das ist schon was Besonderes. Und ich versuche sicherlich, mir das eine oder andere abzuschauen.
Ja, das Urteil ist mittlerweile gefallen. Kurz zusammengefasst, Boateng ist der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen worden, hat eine Geldstrafe in der Höhe von 200.000 Euro erhalten. Die wird aber nur dann fällig, sollte sich Boateng jetzt im nächsten Jahr etwas zu Schulden kommen lassen. Allerdings alles noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft, die hat da jetzt Revision eingelegt und ein Ermittlungsverfahren könnte es noch geben im Fall von Kascha Lehnert. Das war seine Ex-Freundin, die ja dann sich das Leben genommen hat. Raphael, aus deiner Sicht, wie kommt denn dieser Transfer jetzt vor allem bei den LASK-Fans an?
Schwierig zu sagen. Ich sage einmal so, ein Verein hat immer eine gewisse Vorbildwirkung. Es ist jetzt wurscht, ob das im Unterhaus ist und da nur 300 Leute zuschauen oder ob das bei so einem Verein mit so einer Strahlkraft wie der LASK ist. Ich habe mich da durch die Foren gestöbert. Das ist so ein bisschen halbe-halbe. Die einen sagen, super, ein Weltmeister. Die anderen können mit dieser Vorgeschichte halt überhaupt nichts anfangen. Ob der LASK jetzt seiner Vorbildwirkung so richtig nachkommt, das maße ich mir jetzt nicht an zu beurteilen. Ich kann nur sagen, wenn man beim Saison-Opening des LASK schaut, bei den Fans, wo alle Spieler Autogramme schreiben und die Schlange beim Jérôme Boateng ist wahrscheinlich am längsten, dann sagt das schon relativ viel aus. Die aktive Fankurve, glaube ich, wird jetzt nicht unbedingt die größte Freude mit diesem Transfer haben.
Ja, das ist dann spannend zu beobachten, wie das dann sein wird, wie die Reaktionen ausfallen werden. Jedenfalls, Boateng spielt auch bei Schuldspruch. Das hat LASK-CEO Sigmund Gruber schon vor dieser Urteilsverkündung betont. Jetzt bleibt natürlich sportlich die Frage, was hat er denn noch drauf? 36 Jahre ist er. Wie schätzt du das ein? Kann er da jetzt auf diesem Niveau noch weiterhin so spielen und dem LASK weiterhelfen?
Schauen wir mal, ob er überhaupt spielt. Aktuell sieht es jetzt nicht danach aus, dass er bald einmal spielt. Er war, glaube ich, noch in keinem Mannschaftstraining. War auch noch nicht so oft in Lenz, glaube ich, hat individuell trainiert. Alleine das lässt beim Gesamtpaket Boateng, den man halt mit diesen ganzen Vorwürfen auch mitschleppt und die sportliche Geschichte, ja, lässt ein bisschen zweifeln, sage ich einmal. Er hat auch das letzte Pflichtspiel, glaube ich, im April gemacht, die letzten zwei Jahre nicht unbedingt gespielt, ist trotzdem ein Topverdiener beim LASK. Wenn man diese ganzen Punkte zusammenfasst, werden wir sehen, ob sich dieser Transfer auszahlt.
Auf seiner Position jedenfalls der Innenverteidigung, da gibt es jetzt noch einen neuen, Hrvoje Smolcic, der wurde ausgeliehen von Eintracht Frankfurt. Und da sind wir jetzt zurück beim Sportlichen. Wie wichtig ist es denn, dass Smolcic jetzt gekommen ist, weil sich auch ja Andres Andrade schwer verletzt hat?
Genau, also durch den Andrade-Ausfall musste der LASK reagieren und sie haben einen sehr guten Fang gemacht, glaube ich. Also kommt von Eintracht Frankfurt, hat dort Champions League gespielt, hat in der deutschen Bundesliga ein halbes Jahr, also in der letzten Saison ein halbes Jahr ziemlich häufig gespielt, im Frühjahr dann nicht mehr, aber trotzdem, der kann dem LASK sicher weiterhelfen, ist kopfballstark, guter Linksfuß, soll ein bisschen Defizite mit der Schnelligkeit haben, aber okay, ein Gernot Trauner war jetzt auch nicht der Schnellste und wie sie ihn beim LASK geliebt haben, weiß trotzdem jeder.
Stichwort weiterhelfen, da kommt noch einer und zwar ein Nationalspieler, Maximilian Entrup ist auch neu jetzt beim LASK, aber wenn es jetzt um deine mögliche fiktive Aufstellung geht, da ist Entrup noch nicht in der Aufstellung, warum das?
Naja, der Maximilian Entrup ist sehr spät in der Vorbereitung dazugestoßen, hat ja verlängerten Urlaub gehabt aufgrund der Europameisterschaft in Deutschland, hat auch dann ein bisschen Probleme gehabt, die letzten Testspiele auch nicht absolviert und ja, deswegen, der wird über kurz oder lang sicher zu einem Stammspieler beim LASK werden, aber jetzt am Anfang sehe ich trotzdem noch einen Marin Ljubicic, der richtig gut performt hat im Frühjahr. Glaube ich nicht, dass er den sofort rausspielt mit so wenig Trainingszeit.
Aber wir wissen, das Transferfenster ist noch offen bis Ende August. Das heißt, ob Ljubicic tatsächlich dann beim LASK spielen wird weiterhin, das wissen wir erst dann.
Das wissen wir erst dann. Es gibt Anfragen für ihn, aber konkretes Angebot liegt aktuell nicht auf dem Tisch. Aber das kann sich, wenn Vereine transferfinisch nervös werden, sich noch schnell ändern.
Ja, da sei noch Tomas Tavares erwähnt, ein portugiesischer Außenverteidiger, der leihweise gekommen ist von Spartak Moskau. Wie schwer wiegt denn jetzt auch der Ausfall von Florian Flecker? Der war gut in Form, hat sich jetzt das Wadenbein gebrochen.
Ja, wiegt schon schwer, weil Florian Flecker in den vergangenen Monaten, speziell dann als Tomas Tavares das LASK-Traineramt übernommen hat, so ein heimlicher Gewinner war. Der hat richtig aufgezeigt, Tore erzielt. Es tut natürlich weh, aber der LASK hat auch mit TBD oder auch Moses Usua zwei Spieler, die da auf den Außenbahnen kräftig wirbeln können.
Du hast Tomas Tavares erwähnt, er ist da gekommen, so quasi als Feuerwehrmann, hat dann gute Ergebnisse erzielt, vielleicht ausgeklammert das 0-7 am Schluss gegen Salzburg. Für dich dann auch unterm Strich die logische Variante, das logische Ergebnis gewesen, Tavares weiterhin das Vertrauen zu schenken.
Mit diesen Ergebnissen wäre die LASK-Führung schon schwer in der Kritik gestanden, sage ich einmal, wenn sie einen neuen Trainer holen und das funktioniert dann nicht. Es hat funktioniert in den letzten Spielen unter Tavares und deswegen hat er sich es auch verdient, dass er jetzt zum ersten Mal wirklich Cheftrainer ist beim LASK und wir werden sehen, ob es auch auf längere Frist gut so weiterläuft.
Ja, kommen wir noch zur SV Ried. Das klare Vereinsziel, das ist der Aufstieg in die Bundesliga. Wie groß ist denn da jetzt der Druck? Trainer Maximilian Senft und Sportvorstand Wolfgang Fiala.
Druck ist im Profifußball, glaube ich, immer da und im Leistungssport. Das ist auch okay und das ist auch normal. Faktum für uns ist es, wenn man Zweiter wird in der Vorsaison, dann ist im Sport logisch, dass man das toppen will. Und das ist jetzt in unserem Fall der Aufstieg. Das wollen wir erreichen. Grundsätzlich können wir da aber nur unsere eigene Performance beeinflussen. Wir schauen, dass wir jeden Tag die Mannschaft, den Kader, unser Spiel verbessern und darauf werden wir Einfluss nehmen. Es gibt Dinge, die wir nicht so beeinflussen können. Das ist, ja, wie man gesehen hat, Schiedsrichter, Gegner, was auch immer. Und mit dem werden wir uns aber auch nicht beschäftigen. Es gibt keine Meisterverpflichtung in dem Sinn, aber klar ist, wer Zweiter ist, will in der nächsten Saison dann auch Erster werden.
Zum Thema Druck muss ich sagen, ich glaube, einerseits ist diese Erwartungshaltung ja auch erarbeitet worden. Ich glaube, die Erwartungshaltung wäre so nicht da, wenn wir nicht über die letzte Saison was hier entwickelt hätten. Und wir wollen ja auch, dass es um was geht. Dementsprechend da ist das absolut in Ordnung für uns. Und wir freuen uns jetzt einfach, dass es losgeht.
Ja, los geht's dann am Freitag um 18 Uhr beim SV Stripfing. Wie schätzt du denn den Kader ein, der SV Ried jetzt für die neue Saison?
Sehr stark. Fast auf allen Positionen doppelt besetzt, vor allem in der Offensive. Da gibt es eine richtige Auswahl an guten Spielern. Sie haben es eh gesagt, Druck hin und her. Man hat diesen Zweijahresplan ausgerufen und wer sich ein bisschen beschäftigt mit der SV Ried, der weiß, mit diesem Umfeld, mit diesen finanziellen Möglichkeiten, mit dieser aktuellen Mannschaft, da wäre es auch Nonsens, wenn man irgendetwas anderes behauptet und versucht, die Favoritenrolle an jemand anderen abzuschieben. Also nach der letzten Saison auch sehe ich sie als klaren Favoriten.
Ja, der prominenteste Neuzugang ist sicher Michael Solbauer, ablösefrei gekommen von Rapid. Wie soll denn er jetzt die SV Ried unterstützen und wie soll er ihr weiterhelfen? Welche Rolle soll er denn übernehmen, Trainer Maximilian Senft?
Ich kenne Michael Solbauer aus unserer Zeit aus England, wo er ja ganz, ganz viel Führung übernommen hat in einer schwierigen Situation. Hier ist es jetzt so, dass wir natürlich auch schon einige Führungsspieler da haben, er aber schon ja, auch so eine Rolle einnehmen soll und so eine Rolle auch ganz natürlich einnimmt. Aber das Wichtigste ist dann schlussendlich trotzdem, dass die Leistung passt. Das steht immer an erster Stelle. Ich glaube, dass er hervorragend zu uns passt. Ich glaube, dass er ja, dass die Fans vom ersten Tag an sehen werden, dass er SV-Ried-Werte voll und ganz verkörpert und ja, ich denke, wird uns sehr, sehr gut tun in der Abwehr.
In der letzten Saison hat Ried die wenigsten Tore kassiert, die meisten geschossen, hat dennoch nicht geklappt mit dem Aufstieg. Du hast die Offensive angesprochen, da gibt es noch einen neuen Mann, Saliu Sané. Ist der ein guter Transfer?
Das wird man sehen. Also bei seiner bisherigen Station hat er es unter Beweis gestellt, dass er ein guter Stürmer ist. Er ist auch geholt worden, dass er so ein bisschen eine zusätzliche Alternative einbringt. So einen wuchtigen, körperlichen Stürmer hat der Ried bisher noch nicht im Kader. Ob er von Beginn an spielt, weiß ich nicht, aber er soll seinen Teil dazu beitragen, dass es am Ende mit dem Aufstieg ausgeht.
Ja, Marcel Ziegel sei noch erwähnt, der hat seine Karriere beendet nach 351 Pflichtspielen für die SV Ried. Arjan Malic hat bei Sturm Graz unterschrieben, für dich allerdings trotzdem der Kader reicht für den Aufstieg und kann sich gegen Konkurrenz, die da wäre, St. Pölten, Admira wahrscheinlich, kann sich da locker behaupten.
Davon gehe ich aus. Also der Malic-Abgang tut Ried natürlich sehr weh. Der hat eine richtig gute Saison gespielt, aber wie angesprochen, Solbauer wird ihn ersetzen, bringt eine unglaubliche Erfahrung mit und die kann in so einem Titelkampf, wo es auch um die Nerven geht, kann eine wichtige Rolle spielen. Ried muss besser werden in den direkten Duellen im Vergleich zur Vorsaison. Wenn sie das schaffen, dann glaube ich, wird das gut ausgehen.
Wir werden da natürlich ganz genau drauf hinschauen. Raphael, ich bedanke mich fürs Gespräch und deine Analyse. Und das war sie, die 36. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Wir freuen uns jetzt auf den Bundesliga-Auftakt und sind dann nächste Woche Donnerstag zurück. Dann vor der zweiten Runde und dem Heimspiel des LASK gegen Altach. Dann ist FC Blau-Weiß Linz zu Gast bei Red Bull Salzburg und die Innviertler aus Ried. Die haben dann ihr erstes Heimspiel gegen den SV Horn. Und damit sage ich danke fürs Zusehen und fürs Zuhören beim Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.